Nachdem wir gestern die Auferstehungsgeschichte und die Begegnung mit Maria Magdalena als Predigtext hatten, lese ich heute aus 1. Korinther 15, Vers 12 bis 20. Paulus setzt sich damit auseinander, dass in den Christengemeinden zwar von der Auferstehung gepredigt wird, aber man gar nicht das real glaubt, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Es wird gepredigt, aber man glaubt doch nicht daran. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er ist von den Toten auferstanden, wie sagen dann etliche unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es aber keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden aber auch erfunden als falsche Zeugen Gottes, weil wir wider Gott gezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Herr, wecke uns diesen Glauben an dich, den Auferstandenen. Amen. Vor Jahren machte eine Geschichte Schlagzeilen. Da war ein Friedhofsverwalter, der plötzlich einen Paragraphen seiner Dienstordnung entdeckte, in dem festgelegt war, er müsste sich regelmäßig überzeugen, ob die Grabsteine auf dem Friedhof auch noch fest im Fundament verankert wäre. Dieser gewissenhafte Angestellte hat sich dann auf den Friedhof begeben und hat am ersten Grabstein gerüttelt. Er stand ganz fest, er hat gedacht, aber ob er wirklich feststeht, das merkt man ja erst, wenn man noch fester dagegen drückt. Und er hat mit der ganzen Kraft seiner Schulter sich dagegen gestemmt und drückte. Er hat immer noch nicht gewackelt. Und dann hat er mit seiner ganzen Kraft gedrückt und gedrückt. Und sieh da, der erste Grabstein fiel. Das hat ihn überzeugt, dass es doch so war, dass er gewackelt hat. Und er hat den nächsten Grabstein genommen und er hörte erst auf, als seine Kraft erschöpft war. Als er am nächsten Tag dann weitermachen wollte, hat ihn die aufgebrachte Ortschaft gestoppt und es gab viel Aufsehen und wurde verhandelt. Der gute Mann war ganz verdutzt, dass man ihn beschuldigt hat, er hätte den Friedhof geschändet. Er sagte nur, er hätte doch seine Pflicht tun wollen und er hätte nur ganz genau nachprüfen wollen, ob das nicht wackelt. Man kann mit roher Gewalt so ziemlich alles auseinanderbrechen. Man muss nur genügend fest daran herumdrücken. Und wir haben das in den letzten Jahren auch gemerkt. Seit dem letzten Krieg gibt es eine große Bewegung in unserer evangelischen Kirche, in der man untersucht hat, was eigentlich vom Glauben das letzte Feste ist. Man hat gesagt, man versucht doch mal, ob man nicht Dinge wegbrechen kann, die eigentlich nur Randdinge sind. Man muss das eigentliche Evangelium, das wirklich Bleibende, Überzeitliche herausstellen. Wenn man das noch einmal zurückverfolgt, wie Stück um Stück weggebrochen wurde. Die Wunder sind ja gar nicht wichtig. Die alten Mythenvorstellungen, wie man sagte, sind nicht wichtig. Und auf einmal war man überrascht, dass auch das große Zeugnis der Auferstehung weggebrochen werden kann. Man muss nur genügend fest dran schieben. Man muss es nur genügend fest wegdrücken. Wie viele Menschen leben heute unter uns, auf die das zutrifft, was der Paulus schon von seiner korinthischen Gemeinde sagt. Man predigt zwar noch das Zeugnis der Auferstehung, aber im realen, wirklichen Sinn kann man es nicht mehr fassen. Es war für mich schockierend, wie ich das 1969 auf dem Killesberg miterlebt habe, wie damals in Halle 6 die große theologische Diskussion um die Auferstehung Jesu lief. Und plötzlich ein junger, radikaler Marxist mit einer roten Tafel durch die Halle lief, auf der drauf stand: Marx lebt. Ja, es leben viel in unseren Gedanken und Fantasien weiter. Mozart lebt in seiner Musik und Schiller lebt in seinen Gedichten und Karl Marx lebt in den Köpfen der jungen Ideologen weiter. Wir sagen ja nicht, dass Jesus lebt, das wäre uns noch viel zu wenig. Unsere Osterbotschaft heißt doch, dass er den Tod zerbrochen hat. Man kann alles aus seiner Verankerung herausreißen, aber Paulus sagt, das ist ein alter Hut. Das hat man schon in Korinth gemacht. Aber ihr müsst einmal das durchdenken, was das bedeutet. Und wenn ihr ehrliche Menschen wäret, dann müsstet ihr gleichzeitig mit der Leugnung der Auferstehung alle Reste des Christentums niederlegen. Es geht nicht, dass man Stücke herausbricht und dann Reste behalten will. Die Auferstehungsbotschaft sitzt im Mittelpunkt unseres christlichen Glaubens. Paulus hat das zuerst in diesem Kapitel beschrieben, wie es kein Ereignis der alten Welt gibt, das in annähernd ähnlich genauer Weise bezeugt ist. 500 Menschen haben den Auferstandenen leibhaftig gesehen. Er ist bezeugt von vielen, bei verschiedenen Anlässen. Er zählt das alles auf. Wenn Sie einmal kritisch nachfragen würden, was haben wir für Zeugnisse heute von Cäsar oder wo haben wir denn die Zeugenberichte? Es gibt kaum ein Ereignis der alten Welt, das in annähernd großer Weise beschrieben ist, wie auch durch die Zeugnisse der Bibel. Aber wir leben nun in einer Zeit des Kritizismus, wo nicht nur allein die Botschaft des Evangeliums in Zweifel gezogen wird, es sind ja alle Werte des Lebens, Reinheit, Wahrheit, Liebe, alle Werte sind in Zweifel gezogen. Aber nun sagt Paulus, wir gehen mal eure Argumentation ein Stück weit entlang und machen so, wie ihr das meint. Und dann wollen wir einmal sehen, was herauskommt, wenn man an der Osterbotschaft rütteln will. Es gibt am Ende nur ein schreckliches Zerstörungswerk. Das eine, was Paulus hier als erstes heraushebt, das ist, dann wäre unsere Predigt leer und vergeblich. Da sehen wir tief hinein in das Denken des Apostels, was er unter Predigt versteht. Wenn wir uns heute Morgen versammeln, dann sind das ja nicht ein paar mehr oder weniger interessante Gedanken, die sich ein Prediger nun zusammengeschrieben hat. Es geht ja um viel mehr. Dort, wo gepredigt wird, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das, was in einer Kirche von der Kanzel geschieht, das ist genauso, wenn ein Hausvater Hausandacht hält. Wenn in einer Gemeinschaftsstunde das Wort ausgelegt wird oder in einem Hausbibelkreis Menschen sich versammeln, wenn in einem Krankenbett das Wort Gottes bezeugt wird, was geschieht denn da? Da wird der Auferstandene selbst bezeugt und in dem Augenblick kann der Herr, der lebendige Herr, an Menschen wirken. Wenn Christus nicht das Grab gesprengt hat, dann ist unsere Predigt ein leeres Wortgeklingel. Dann wird da irgendwas verzapft, aber dahinter steht ja gar nichts. Denn das war dem Apostel wichtig, wo das Wort verkündigt wird, da soll der Auferstandene Herr werden im Leben vieler Menschen. Und dort soll er sich Raum schaffen und sein Reich ausbreiten. Ja, das ist das große Ereignis, von dem unser ganzes Predigen und Bezeugen und Missionieren und Evangelisieren nur seinen Sinn her hat, dass wir ihn verkündigen und seine Herrschaft. Paulus sagt, Aber machen wir das noch einmal weiter. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, welche Folgen hätte denn das? Dann wäre unser ganzes frommes Leben ein ganz wüstes Theater. Vor einem Jahr habe ich das Ihnen in einem unvergesslichen Zitat in den Gemeindebrief gedruckt, wo einer das niedergeschrieben hat, wie das wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Dann würden wir ja nur so tun, als ob sich in unserem Leben etwas ereignet hätte. Dann wäre ja dieser verhängnisvolle Irrtum begründet, dass die Leute meinen, wir wollten besser sein als sie. Und es ist ja gar nichts los, wir sind ja die alten Kerle von gestern. Was soll sich denn auch ereignet haben? Denn der Ruhm eines Christen ist doch nur, dass er sagt, so lebe nun ich, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Oder dass ein Mann wie Paulus sagen kann, das ist meine große Freude, dass seine Kraft in schwachen Menschen mächtig ist. Es gibt gar kein Glaubensleben ohne den Auferstandenen. Und wer hier an dieser Stelle in seinem Glauben sich keine Klarheit verschafft, der ist letztlich ein Betrüger seiner Mitmenschen. Es muss doch Klarheit herrschen. Was ist denn das Neue, das in unserem Glaubensleben geschehen ist? Das Neue ist doch, dass er, der Auferstandene, in unserem Leben herrschen will. Und dass er zu uns kommt und in uns Wohnung macht. Es könnte sonst das schlimme Missverständnis entstehen, als ob die Christen eben nette Leute wären, die sich gegen das Böse in der Welt auflehnen. Es gibt ja eine bekannte Theologin unserer Tage, die auch das Wirken Jesu so beschrieben hat. Ich zitiere wörtlich: Jesus war einer, der an der Veränderung aller Zustände arbeitete und als ein Einzelner, der nichts machen kann, zugrunde ging. Die Christen sind solche Leute, die eben dann versuchen, in dieser Welt noch ihre Spuren zu hinterlassen und hier und da ein paar gute Taten zu tun. Nein, nein. Unser ganzes Christenleben besteht doch nur darin, dass wir von uns nichts erwarten, aber vom Auferstandenen Großes erwarten. Und dass wir wissen, darum ist unsere Arbeit nicht vergeblich, weil er Neues schaffen kann. Darum gehen wir hin und rufen Menschen, deren Leben verkracht ist, zu Jesus. Weil er neu anfangen kann, weil er selbst Bindungen durchbrechen kann, wo Menschen gar keine Möglichkeit mehr sehen, dagegen anzugehen. Wir haben diese Hoffnung in der Erziehung, wo Menschen vergraten erscheinen, und wir hoffen doch in der Kraft des Auferstandenen, kann es sich ereignen, ist jemand in Christus, dann ist er eine völlig neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Man denkt zuerst, das gibt gar keine richtige Predigt am Ostermontag, wenn man das so durchgeht. Das gibt eine Auseinandersetzung mit Zeitströmungen. Aber dann merkt man erst, nur in der Auseinandersetzung mit diesem falschen Glauben erkennen wir wieder die große Kraft der Osterbotschaft. Es hängt entscheidend an dem Auferstandenen, ob das wahr ist mit der Vergebung der Schuld. Das können viele mir zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben und ich darf weiterleben. Aber ob die Last wirklich weggetan ist, das kann nur der Auferstandene entscheiden, der meine Last auf sich genommen hat ins Grab hinunter. Und er kommt aus dem Grab heraus ohne meine Schuld. Und es gibt eine völlige Befreiung und eine völlige Vergebung. Im Grunde ist die Vergebung das unsinnigste Denken, das ich mit meinem Kopf nie begreifen kann. Wie soll denn das möglich sein, dass Dinge bereinigt werden, die mit den betroffenen Menschen gar nicht mehr bereinigt werden können, weil sie schon längst etwa gestorben sind oder nicht mehr in meinem Gesichtskreis leben? Wie soll denn das möglich sein, dass Jesus mir meine Schuld wirklich auslöscht, dass ich nicht mehr unter dieser alten Prägung meines Lebens leben muss? Paulus sagt, es geht eben, Darum, weil der Auferstandene das möglich macht. Aber rütteln wir ein Stückchen weiter an dieser Rüttelprobe, da, ob das noch feststeht mit der Auferstehung. Wenn Jesus nicht leibhaftig auferstanden ist und das Grab überwunden hat, und wenn ich das sage, meine ich den leibhaftigen Tod, denn ich sterbe nur leibhaftig. Der Tod ist für mich kein Bild. Und darum nützt mir eine Auferstehungstheologie nichts, die das sinnbildlich erklärt. Die Auferstehung muss meinen realen Tod besiegen, und davon hat Jesus gesprochen. Wenn die nicht geschehen ist, dann ist letztlich all mein Glaubensleben Illusion. Ich kann auch große Sprüche machen von Hoffnung. Was soll diese Hoffnung, wenn sie nicht leiblich wird? In der Bibel gibt es diese merkwürdige Aufspaltung nicht, deren sich Christen im 20. Jahrhundert bedienen, als ob es eine Hoffnung geben würde, die nicht real ist. In der Bibel ist alles, was gesprochen wird, real und alles, was verkündigt wird, leiblich. Es ist der Bibel völlig fremd, von einer Hoffnung zu reden, die nicht leiblich wird. Selbst vom ewigen Leben kann die Bibel nicht anders reden als vom neuen Leib, den wir bekommen. Und es geht alles auf die Leiblichkeit hinaus, auf das Sichtbarwerden in dieser Welt. Darum stimmt das eben nicht, dass die Materie alles und das Letzte ist. Das wäre eine selbstverständliche Konsequenz der Leugnung der leibhaften Auferstehung Jesu. Und dann sagt Paulus, wenn das alles ja so wäre, dass Jesus nicht auferstanden ist, wenn man das nicht real sich in seinem Glauben vor Augen setzt, dann wären wir die elendesten unter allen Menschen. Wir wären Betrüger und Falschmünzer, wie Hermann Betzel einmal gesagt hat. Wir hätten den Menschen etwas vorgegaukelt, was doch gar nicht gestimmt hätte. Wir würden letztlich groß reden von neuen Dingen, von Wendungen, die im Leben der Welt möglich wären. Und der Mensch bliebe allein in der Hölle dieser Welt. Nur er und sein Wille und seine Gedanken. Dann bliebe dieses so grausam belastend über uns, der Mensch allein mit seinen Träumen und Fähigkeiten, mit seinen Wünschen und Hoffnungen. Es begegnet uns in diesen Tagen häufig dieses resignierte, leere Christentum von Menschen, die keine Freude mehr am Leben haben und die nicht mehr wissen, wozu sie da sind. Und ich meine, dass wir hier wieder, wenn wir das Zeugnis von der Auferstehung Jesu weitersagen, wir wieder mutig genau die Punkte anrühren sollten, dass wir sagen, wir wissen, dass Jesus als Person unter uns lebt, dass er so um mich ist wie ein Mensch, der mich begleitet, dass er mich durch und durch kennt, dass wir das an den Gräbern verkündigen, was unsere Hoffnung der Auferstehung auch wirklich ist. Unser Herr gibt uns ein großes Zeugnis seiner Auferstehung. Und Paulus sagt, nun ist aber Christus auferstanden. Und wir dürfen in dieser Welt Menschen die große Neuigkeit erzählen, die jedes Mal, wenn wir sie verkündigen, uns selbst so überrascht und alles, was wir bisher gewusst haben, eigentlich in Schatten gestellt haben. Ich habe mir überlegt, an welchen Beispielen ich das Ihnen deutlich machen kann. Ich dachte an jenen Kaufmann aus Korntal, der sich als ein Bibelschüler von San Crisona nach China hinaussenden ließ, Friedrich Traub, der das schöne Lied gedichtet hat, Jesus lebt und Jesus siegt. Oder und dennoch, wenn es auch tobt und stürmt, wenn Dunkel mich umfängt, es sitzt der allgewaltige Herr in meinem kleinen Schiff, dieses wunderbare Lied des Vertrauens. Und dieser Friedrich Traub ist ja in jungen Jahren in die Wirren des Boxeraufstands hineingekommen und er hat dann einen Brief an seinen Missionsleiter heimgeschrieben, wenn Sie diesen Brief erhalten, werde ich nicht mehr unter den Lebenden sein. Und er schrieb, wie furchtbar dort die Zustände sind und auch eine ganze Reihe von Missionaren schon ums Leben gekommen ist. Aber dann schrieb er, ich freue mich, Jesus zu sehen und auf ihn zuzugehen. Ein junger Mensch, noch keine 30 Jahre alt. Wenig später schrieb er dann einen anderen Brief. Es ist mir schier schwer, es ist noch nicht so weit. Der Herr hat noch Aufgaben für mich. Er war ein brennender Missionar, der dort in dieser Welt Chinas den Namen des Auferstandenen verkündigen wollte und sein Reich ausbreiten musste. Er war 33 Jahre alt, da hat ihn der Herr durch Typhus aus dieser Welt abberufen. Oder ein anderes Beispiel, ich habe vorher es noch einmal aufgeschlagen von einem Pfarrer, der 1944 bei einem Luftangriff in der Nikolaikirche in Heilbronn seine Frau und alle seine 6 Kinder verloren hat. Er selber war an der Front und er schrieb an seine Freunde, die Trauernden und ihm Briefe geschrieben haben, er hätte ein Blatt von seiner Frau in seiner Bibel liegen und dort hätte seine Frau, die also umgekommen war, ihm einmal geschrieben, das Wissen um den Auferstandenen ist unser Friede. Aus diesem Frieden kommt eine Kraft, die die Welt nicht geben kann und nicht nehmen kann. Diese Kraft ist das Leben, ja Leben. Osterlicht flutet in die Nacht, das Licht der Heimat. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wie froh macht mich dies Wort. Gott schenkt uns in aller Unruhe diesen Frieden durch den Blick auf den Auferstandenen. Und von Schritt zu Schritt gibt er daraus die Kraft, die wir brauchen für den Weg, den er uns führt. Das ist eine Erfahrung, über die wir immer wieder still und dankbar sein können. Uns überrascht das doch nicht, dass wir in einer Welt leben, die uns viel Not und viel Leiden bringt. Aber er, der Herr, geht uns voran mit seinem Osterfrieden. Und er ist bei uns, der uns aufrichtet. Das müssen Sie einmal im Leben der großen Christuszeugen verfolgen, wie Sie diese Nähe des Auferstandenen erfahren haben. Wie der Apostel Paulus einmal in Korinth ganz niedergeschlagen war, dass die Mission nimmer lief und dass nichts mehr geschah und dann hat er gar keine Freude mehr gehabt. Und dann erschien ihm der Herr in der Nacht und sagte, ich bin mit dir, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das war die Geschichte der Väter im alten Bund, das hat sie mutig gemacht. Darum kann uns der Herr in diese Welt hineinsenden, all seine Zeugen, weil er sagt, ich bin bei dir. Und wir blicken auf ihn und sind fröhlich. Paulus sagt hier am Schluss noch, nun ist Christus auferstanden und er ist der Erstling geworden, all derer, die schlafen. Dieses Wort würde ich heute lieber mit einem modernen technischen Wort wiedergeben. In den Autofabriken macht man einen Prototypen. Das ist das erste Modell einer neuen Serie, das produziert wird und das vom Band rollt. Das ist der Prototyp. Wenn der Prototyp vom Band gelaufen ist, dann kommen viele nach, täglich 1000, 2000, wie das Band eben gerade läuft. Und so sagt Paulus, ist Jesus Christus der Erstling geworden von vielen, die nachfolgen. Das, was dort am Ostertag geschehen ist, ist ja nur die Vorwegnahme unseres Lebens. Er wird uns auch durch die Nacht des Grabes hindurchführen, in diese neue Leiblichkeit hinein. Und wir dürfen heute uns auch unter den Leiden dieser Tage freuen an dem Herrn, der uns hindurchreißt, durch Leiden, Not und Schwachheit. Und das gibt uns Mut. Er ist auferstanden. Wir wollen in dieser Welt nur unerschrocken das weitersagen, damit viele Menschen diese einzige Hoffnung der Welt erkennen. Jesus, der Auferstandene. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir haben auch solche träge Herzen. Und wir starren immer nur wie gebannt auf die Zeichen des Todes und auf die Spuren, die der Teufel in unserem Leben immer wieder hinterlassen kann. Wir stehen vor unserer Schwachheit und wollen resignieren und aufgeben. Und dann danken wir dir für dein Wort, indem du uns deine Auferstehungsbotschaft verkündigen lässt. Wir danken dir für alle Brüder und Schwestern, die uns immer wieder aufrichten, die uns darin stärken und ermutigen. Ja, zeig du uns auch die um uns her, auf die wir zugehen sollen und denen wir das sagen müssen: Sieh doch auf ihn, der lebt. Herr, vergib uns die Sünde des Zweifels und des Kleinglaubens, wo wir alles verloren haben, als wir deinem Wort nicht mehr glauben wollten und konnten. Aber wir danken dir, dass du uns begnadigst und dass deine Vergebung gültig ist und dass die Verkündigung deines Wortes nicht leer ist und nicht vergeblich, sondern dass etwas geschieht. Wirke du auch heute in allem Missionszeugnis, überall in der Welt, in allen Hausbesuchen, überall, wo dein Name bekannt und ausgesprochen wird. Wirke auch in unserer Gemeinde, auch in unserer Stadt und rufe du viele Menschen zu deiner Gemeinde, dass viele selig werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.